Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Theater und Opernhäuser sind geschlossen, auch Konzertsäle. Davon sind alle Musiker und Musikerinnen betroffen, besonders aber die, die zur freien Szene gehören. Und die stemmen nun mal einen Großteil des Musiklebens. Ob das die alte oder die neue Musik ist, Ensembles für Vokalmusik, Instrumentalensembles, Kammerorchester, alles Ensembles von Weltrang. Sie bestehen fast alle aus Freiberuflern und Soloselbstständigen, die im Moment ja überhaupt nichts verdienen, also null Einkommen haben. Um sie zu unterstützen, gibt es mittlerweile hunderte von Aufrufen, Petitionen und konkrete Aktionen. Und wir wollen heute mal da ein bisschen Orientierungshilfe leisten. Und dafür ist Rainer Pöllmann zu mir gekommen. Er ist Musikredakteur bei Deutschlandfunk Kultur. Es gibt ja schon einiges so an staatlichen und halbstaatlichen Maßnahmen. Was wird da so angeboten, um diese Künstler erstmal zu schützen, auch jetzt?
Also zu dem großen Maßnahmenpaket, das der Bundestag gestern erst beschlossen hat, gehören natürlich auch eben Hilfen für Solo-Selbstständige. Und Sie haben schon erwähnt, man macht sich das nicht so ganz klar. Diese vielen Ensembles, diese Kammerorchester, die alle so seit vielen Jahren spielen und eigentlich sehr etabliert und institutionalisiert wirken nach außen, sind in Wirklichkeit auf der juristischen Ebene eine Ansammlung von Einzelfreiberuflern. Und für die ist dieses Maßnahmenpaket natürlich schon auch gedacht. Es wird vieles auffangen, denke ich. Allerdings ist es natürlich, es läuft jetzt erst an und man muss mal sehen, wie sehr dann da Fallstricke auch im Detail liegen. Aber das deckt, glaube ich, schon mal viel ab. Dazu, zu dieser Bundesförderung, gibt es dann natürlich auch noch Einzelförderungen, Einzelhilfsmaßnahmen. Ich glaube, jedes einzelnen Bundeslandes, auch vieler Kommunen und Regionen, also aus staatlichen Institutionen, von staatlichen Stellen wird da wirklich viel getan. Dann haben sich natürlich die Lobbyverbände auch sehr stark engagiert. Nicht zuletzt mit einer Forderung nach einem Grundeinkommen, das jetzt so erstmal nicht kommt. Die Deutsche Jazzunion hat das gefordert, auch der Deutsche Tonkünstlerverband oder der Deutsche Kulturrat. Und dann gibt es auch ganz konkrete Hilfe von, wenn man so will, Lobbyorganisationen oder eben Ständevertretungen. Also die GEMA hat einen Hilfsfonds für allerdings Urheber ausgerufen, tatsächlich für ihre eigene Klientel, wogegen nichts zu sagen ist, aber was den Kreis natürlich begrenzt. Die GVL, die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, hat auch für ihre Mitglieder einmalig 250 Euro würde das ausschütten. Aber dazu muss man dann auch noch umfangreiche Anträge stellen. Also da frage ich mich, ob das wirklich was bringt. Aber da gibt es natürlich viele. Auch die Deutsche Orchestervereinigung wird einmalig 500 Euro an freiberufliche MusikerInnen ausschütten. Und zwar nicht nur an die eigenen Mitglieder. Das ist immer, finde ich, so ein Zeichen dafür, dass festangestellte Orchestermusiker, die da im Wesentlichen in der DOV organisiert sind, eben auch an ihre freiberuflichen KollegInnen denken.
Jetzt ist ja auch ganz wichtig im Musikleben sind Stiftungen und Fonds. Hat man da auch schon irgendwas gehört?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man ebenso sehr unterschätzt, wie viel von dem, auch von spektakulären Projekten, über die wir uns als BesucherInnen freuen, projektfinanziert sind, von Stiftungen finanziert sind und keineswegs aus dem normalen Haushalt finanziert werden. Und solche Stiftungen haben normalerweise ein sehr, sehr strenges Reglement, was die Verwendung von Geldern angeht, was die Fristen angeht, bis dahin ein bestimmtes Projekt gestartet oder abgeschlossen sein muss. Und diese sehr strengen Regeln zur Mittelverwendung, die werden jetzt, wenn der Eindruck nicht täuscht, doch von den Stiftungen, von vielen dieser Stiftungen eher kulant behandelt. Weitgehender Verzicht auf Rückforderung von Förderungen, von dem ist auch die Rede. Da muss man dann im Einzelnen mal sehen, wie sich das tatsächlich realisiert. Die Siemens Musikstiftung, eine der größten Förderer im Bereich der Musik, der zeitgenössischen Musik, hat ihre Preisverleihung des Siemens Musikpreises an Tabea Zimmermann im Frühsommer abgesagt in München. Aber eigentlich müsste auch die ganze Förderstruktur oder die ganzen Einzelfördermaßnahmen, die hinter diesem großen Preis stecken, komplett umgestrickt werden.
Das waren ja jetzt die großen Institutionen. Wie ist denn das? Was kann ich denn jetzt als Musikfreundin machen und als Privatmensch, um Musiker zu unterstützen?
Zwei Bereiche habe ich da so eruiert, würden mir einfallen. Das eine ist tatsächlich die Spende. Und da hat zum Beispiel die Deutsche Orchesterstiftung, also nicht der Deutsche Orchesterverband, sondern die fast gleichnamige Stiftung, hat einen bundesweiten einen Spendenaufruf für freischaffende MusikerInnen gestartet, ausdrücklich für die freischaffenden MusikerInnen. Und das ist nämlich enorm wichtig zu betonen, die Orchester, die großen Orchester haben ihre Festanstellungen, die sind weitgehend geschützt, aber eben diese ganzen freischaffenden MusikerInnen nicht. Auch die Zeitschrift Crescendo hat einen Spendenaufruf gestartet und es gibt noch sicher ein paar weitere auch, die unspezifisch zu Spenden aufrufen und dann aber natürlich guten Gewissen, also man kann das schon guten Gewissens machen und die verteilen diese Spenden dann.
Und das ist dann in einem Topf und dann gibt es ja oft dann das Gerangel, wer kriegt jetzt was, wie wird das da aussehen?
Da geht es in der Musik natürlich nicht anders zu als im Spendenwesen insgesamt. Da gibt es ja auch bei großen Spenden und karitativen Organisationen immer dieses Spannungsverhältnis von einesteils das Spendenziel und die Spendenempfänger möglichst allgemein und umfassend zu halten und andernteils aber eben eine ganz konkrete und damit zwangsläufig auch kleinteilige Unterstützung zu gewährleisten. Und genauso ist es natürlich bei Spenden an die Musik auch. Es gibt die großen Sammeltöpfe, Deutsche Orchesterstiftung zum Beispiel, und es gibt natürlich die Direktförderung per Spende. Jetzt kann jeder an seinen, an ihre KünstlerInnen natürlich eine Überweisung tätigen. Das ist dann wirklich eine ganz private Entscheidung. Aber es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten. Support Your Local Artist zum Beispiel ist ein Spendenaufruf der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Und dieses Local Artist, das halte ich für ein ganz entscheidendes Kriterium. Gerade bei dieser Ensemblestruktur, bei den freischaffenden MusikerInnen, gibt es eine ganz starke Bindung zwischen dem Publikum und den MusikerInnen. Über Jahrzehnte gewachsen, viele, die wirklich in jedes Konzert gehen, die alle diese MusikerInnen persönlich kennen. Und die jetzt natürlich dann umso leichter auch für diese MusikerInnen auch spenden und nicht in einen ganz allgemeinen Spendentopf einzahlen wollen. Ähnliche Aktionen gibt es in Leipzig. Und ich finde wirklich, dass das ein gutes Zeichen ist, auch gegen kulturpessimistische Schwarzmaler, dass jetzt alles den Bach runtergeht, wie eng diese Bindungen sind und dass die durchaus schon in diesen Zeiten auch halten. Und dann gibt es noch eine ganz spezielle Art von Förderung, der Verzicht auf Rückzahlung von schon gekauften Tickets. Ich will kein Geld zurück, heißt da zum Beispiel eine Aktion von FREO, der Organisation von freien Ensembles und Orchestern, gemeinsam mit dem Deutschen Musikrat. Also bereits bezahlte Tickets sozusagen als Spende zu verstehen und manchmal tatsächlich auch absetzen zu können. Es gibt auch noch ein paar andere vergleichbare Aktionen dieser Art. Aktion Ticket behalten zum Beispiel von der Folk-Szene. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so pauschal tatsächlich eine gute Idee ist, weil es elementar darauf ankommt, welches Ticket man an wen nicht zurückgibt. Wenn ich jetzt ein 150-Euro-Ticket für ein Riesen-Megakonzert bei einem Megakonzern und einem Riesenveranstalter nicht zurückgebe, dann glaube ich, haben die Künstler nichts davon und wenn, dann bräuchten sie es nicht, weil sie ohnehin genug verdienen auf anderem Wege. Wenn das ein kleiner Konzertveranstalter ist oder gar ein von Musikern selbst veranstaltetes Konzert, dann kommt das denen natürlich ganz unmittelbar zugute. Also diese Abwägung, diese Recherche, glaube ich, muss man treffen. Ansonsten ist das natürlich eine schöne Aktion, dass man, der Komponist Gordon Campe hat das vor ein paar Tagen im Radio gesagt, dass er sein Honorar für eine Kolumne für Hamsterkäufe nutzt, nämlich für Tickets zu hamstern. Wenn man weiß, welche Tickets man hamstern soll, ist das eine super Idee.
Also auf jeden Fall ist das dann eine gute Investition in die Zukunft, in der es dann ja wieder Live-Musik geben wird. Rainer Pöllmann, vielen Dank für diese Information.